Ja, vielen Dank für die warme Begrüßung. Und vielen Dank auch für das sportliche Intro. Es waren auch nicht meine Alltagsurlaubsbilder. Die Zeiten sind lang vorbei. Im Gegenteil, ich habe dieses Jahr vor wenigen Wochen, vier Wochen, habe ich einen großen Schritt in meinem Leben getan, auf den ich über 10 Jahre zugegangen bin. Ich habe alles, was in meinem Keller lagerte, und den Jammer meiner Frau immer mal wieder in regelmäßigen Abständen hervorgerufen hat und die Mahnung, es endlich zu entsorgen, weil es nicht mehr in meinem Leben gebraucht würde. Ich habe mein Alpinmaterial, meine Bergausrüstung, habe ich aufgeräumt, weitergegeben, entsorgt. Das war ein großer Schritt für mich. Ich bin wirklich lange darauf zugegangen, obwohl mir der Sinn der Worte meiner Frau durchaus verständlich war. Es war klar, dass diese Zeit nicht wiederkommen würde. Gar keine Frage. Und falls ich doch noch mal einen Tag Ski fahren gehen möchte, kann ich mir welche leihen. Da muss ich nicht den ganzen Keller voll haben mit irgendwelchen Dingen. Aber das sind natürlich auch Emotionen damit verbunden. Also wenn ich im Moment, als ich meine Ski, die waren jetzt wirklich schon auch alt, und das waren sehr spezielle Ski, einer der ersten diesen Modelle, weil ich damals noch Zugang hatte zu Bergführerkreisen und dann immer ein bisschen ein spezielles Material gekommen bin, als ich das dann gerade so in den Sperrmüll geworfen habe. Und das als Schwabe. Da dachte ich doch an viele pulververschneite Hänge ohne jede Spur, die ich als erster durchfahren habe. Naja, also gut, davon wollte ich gar nicht reden. Eigentlich insgesamt. Und trotzdem, ich wollte eigentlich, weil der Grund ist eigentlich, weil wir gerade, Heidi und ich, weil wir gerade umziehen. Wir ziehen so ein paar Häuser weiter. Man hat uns gebeten. Eigentlich habe ich gedacht, ich ziehe nur noch zweimal in meinem Leben um. Das eine Mal tatsächlich an den Platz meines Ruhestandes im nächsten Jahr und dann nochmal auf den Friedhof. Aber das würde auch reichen. Aber jetzt hat man uns gebeten, nochmal in ein Gästehaus zu ziehen für einige Jahre, weil wir ja sowieso Menschen begleiten, da lag das nahe. Das tun wir jetzt auch gerade. Und in diesem Zuge habe ich jetzt meinen Kellerteil aufgeräumt. Also gut, ich wollte darüber aber nicht wieder. Aber ich wollte insgesamt eigentlich über Sport mit euch reden heute Morgen. Ich wollte mit euch über Fußball reden. Ihr alle habt Ahnung von Fußball. Ja, vielleicht nicht wie Julian Nagelsmann, unser Bundestrainer. Aber doch zumindest auf dem Niveau meiner Frau. Das müsste funktionieren. Also das Niveau meiner Frau heißt, es gibt eine rechteckige Wiese, ungefähr 100 mal 50 Meter, auf der einen Seite Tor, auf der anderen Seite gibt es ein Tor. Und dazwischen laufen 2 mal 11 Menschen hin und her und noch so ein Schwarzer. Ah gut, der ist gar nicht mehr schwarz inzwischen, der Schiedsrichter, gell? Der hat alle, also ein Schiedsrichter auf jeden Fall. Und auf der einen Seite das Tor, eine Mannschaft, andere Seite ein Tor, andere Mannschaft. In der Mitte der Ball. Und der Ball geht dann immer hin und her. Die Mannschaft dieses Tores verteidigt ihr Tor und versucht da drüben ein Tor zu schießen. Die Mannschaft von hier verteidigt ihr Tor, versucht da drüben ein Tor zu schießen. So geht das Spiel. Alles andere muss man eigentlich nicht wissen. Der Rest ist feiner Kram, den versteht eh keiner. Da braucht es ja schon Fernsehbilder, um irgendwelche Auflösungen zu finden. Mit Abseits und so. Das reicht. Und dann geht das Spiel hin und her. Mal schießen die einen Tor, mal schießen die anderen ein Tor. Mal kriegt sie eins, mal dort. Und so geht das Spiel hin und her. Und dann kommt jemand, der hat noch weniger Ahnung vielleicht, wie meine Frau, eher so wie meine längst verstorbene Mutter, die immer sagte, wenn mein Vater und ich Fußball geschaut haben, sagte immer, warum gibt man nicht jedem einen Ball? Dann müssen sie sich nicht streiten um den einen. sagen wir, sehr mühsam, mit unserer Mutter Fußball zu schauen. Sehr mühsam. Also dann kommt da plötzlich einer und sagt, ja, warum gibt es eigentlich nur einen Ball? Und bringt einen zweiten Ball ins Spiel. Dann kommt einer und sagt, ja, warum gibt es eigentlich einen und warum muss man nur da drüben ein Tor schießen? Wir können auch hier, da ist viel schneller, da bin ich viel schneller. Da geht's, wir schießen hin und her. Und wir können auch da und da ein Tor aufstellen, auch quer. Man kann auch quer spielen. Und plötzlich verändern sich die ganzen Regeln. Und wenn sich die ganzen Regeln verändern, ist es plötzlich ein völlig neues Spiel. Das, was beim Fußball hoffentlich nie wirklich passiert, was ich gerade beschrieben habe, genau das ist an Ostern passiert. An Ostern hat sich das Spiel völlig verändert. Nicht das Fußballspiel. An Ostern hat sich das Spiel völlig verändert. Bisher galt die ganz klare Spielregel. Der Tod ist das Ende, Comeback ausgeschlossen. Hat noch keiner gebracht. Übrigens auch nicht die, die Jesus auferweckt hat, so ein Lazarus oder so jemand. Die sind dann auch wieder gestorben. Ansonsten hättet ihr den wahrscheinlich statt mir hier zur Predigt eingeladen. War ja ganz andere Nummer, so ein Kerl. Aber oder wir auch in der JOC sicherlich. Hätten ihn sicher auch schon ein paar Mal eingeladen. Keiner hat das Leben je überlebt. Und jetzt ist da einer, das ist Ostern, jetzt ist da einer, der ist gestorben und er hat das Leben überlebt. Das war nicht das Ende. Paulus nennt Jesus den Erstling der Auferstandenen. Und deshalb geht diese Geschichte ja auch uns an, weil er der Anfang ist. Der Erstling, weil er den Start gemacht hat. Die Spielregeln des Lebens haben sich mit Ostern grundlegend verändert. Das Spiel des Lebens ist ein grundlegend anderes geworden. Wie sich das auswirkt, ich lese uns Verse aus Johannes 12, Verse 11 bis 16, einer der Osterberichte. Da zeigt sich etwas davon. Maria aber stand draußen vor dem Grab. Maria Magdalena, nicht die Mutter Jesu. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und siehe, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten als Kopf, den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Da ist am Ostermorgen diese Frau Maria aus Magdala. Jesus hat sie von Dämonen befreit, die ihr Leben geplagt haben. Und fortan gehörte sie zu den ganz treuen Nachfolgern Jesu. Sie gehörte zum innersten Kern der Jüngerinnen und Jünger Jesu. Vielleicht, sagt uns die Überlieferung, war sie auch die Frau, die Jesus kurz vor seinem Tod gesalbt hat. Das wissen wir aber nicht. Jedenfalls wissen wir jetzt von ihr, dass sie zu den Jüngern gehörte und dass sie an diesem Auferstehungsmorgen die erste am Grab, am leeren Grab Jesu gewesen ist. Überhaupt ist Ostern eigentlich so ein Frauenfest. Die Frauen waren die, die zuerst am Grab waren. Ich habe immer dafür gesorgt in den Gemeinden, in denen ich gedient habe, dass das Osterevangelium von den Frauen gelesen wird. Ich finde, das steht ihnen zu. Sie waren die Ersten am Grab, nicht die Männer, die Klugen. Die sind dann später auch noch dazugekommen. Die Frauen waren die Ersten am Grab. Und dann heißt es in diesem Osterbericht, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Sie hatte ihren Herrn und Meister begraben müssen. Wer kennt das nicht aus seinem Leben, dass man jemand oder etwas begraben muss, sich verabschieden muss? Ich komme in den letzten, was nicht, 3-4 Jahren regelmäßig wieder an meine alte Wirkungsstätte nach Niederramstadt. Inzwischen fast immer zu Beerdigungen. Zum Abschied nehmen. Derer, die mal meine Gemeindeglieder waren. Aber wer kennt das nicht von uns? Von Menschen oder auch von anderen? Abschied nehmen zu müssen, begraben zu müssen. Pläne, die man hatte. Wünsche, die einen umgetrieben und gefesselt haben. Ideen. Hoffnungen, auf die man gesetzt hat. Freundschaften. Wie viele Freundschaften und Beziehungen, auch in Gemeinden, sind in der Corona-Zeit und danach zerbrochen. Die Lebensgeschichte. Manches, was man da begraben musste, was auch nicht wieder gut wird. Gerade wenn man älter wird, dann, mindestens mir geht es so, dann spürt man davon mehr. Früher habe ich gesagt, naja, das war jetzt halt noch nicht. Das noch habe ich inzwischen gestrichen. Jetzt füge ich ihn hinterher dran und es wird wohl auch nicht werden. Es wird wohl auch nicht mehr kommen. Das ist die Wirklichkeit des Lebens, wenn es weitergeht und älter wird. Da kann das Leben zur Enttäuschung werden. Da kann man wie Maria an den Gräbern seiner Ideen und seiner Hoffnungen stehen und weinen. Ich finde diese Frau ungeheuer sympathisch. Ich bin froh, dass sie es geschafft hat in die Osterberichte und sie nicht vergessen wurde oder unterschlagen wurde. Weil auch ich das natürlich aus meinem Leben kenne. Dinge begraben zu müssen, loslassen zu müssen, freigeben zu müssen. Und jetzt eben, wenn man älter wird, zu merken, und es wird wohl auch nicht mehr kommen. Und doch ist natürlich in dieser Geschichte, nein, natürlich nicht, aber doch ist in dieser Geschichte das Weinen nicht das letzte Wort. Es ist nicht das Letzte, sondern dieser Maria aus Magdala, die aus einer schwierigen, komplizierten Lebensgeschichte kam, die mit Jesus gegangen ist, durch dick und dünn und jetzt an seinem geplünderten, aus ihrer Sicht geplünderten Grab steht. Dieser Frau begegnet Jesus als Auferstandener, der auferstandene Christus, als erster. Der Ostermorgen ist nicht geprägt von einer großen, riesigen Proklamation, von einem riesigen Werbefeldzug. Seht ihr, der Tod hat doch nicht gewonnen. Freunde, guckt mal her. Mit sowas kann man schon beeindrucken, wenn man aus dem Tod zurückkehrt. Da kann man schon irgendwie mal Propaganda machen. Da gibt schon was her. Da gibt es schlechtere Geschichten. Aber das passiert nicht am Ostermorgen, sondern das, was passiert ist, dass der auferstandene Christus einer weinenden Frau an einem leeren Grab begegnet. Ich finde, das sagt unglaublich viel über Jesus aus. Keine große Schlacht der Stimmungen und Meinungen. Er tröstet eine Frau, die dort weinend am Grab steht. Ostern heißt, dass Christus, der Auferstandene, da ist in der Wirklichkeit und in der Vorfindlichkeit meines Lebens. So wie es ist. Da, wo es ist. Nicht nur in den großen Erfolgen, sondern eben auch in den großen Niederlagen. Nicht nur da, wo mir alles glatt läuft und wo ich alles verstehe in meinem Leben, sondern gerade auch da, wo das Leben kompliziert und schwierig und unverständlich wird. Der Auferstandene lässt uns nicht allein mit den Irritationen unseres Lebens. Und was tut er? Wir kommen jetzt in diesen Versen, kommt diese doppelte Frage. Zweimal exakt dieselbe Frage. Frau, was weinst du? Warum weinst du? Ich nehme mal an, Jesus hat es irgendwie schon gewusst. Und eigentlich die Situation, da muss man kein Jesus dafür sein. Die Situation hätte auch mir, wäre auch mir klar gewesen, warum die gute Frau weint. Aber Jesus stülpt dir nicht irgendeine Weisheit über. Auch keine geistliche, auch keine fromme Weisheit. Das ist Seelsorge Jesu, Seelsorge Gottes. Der haut dir nicht schnell fromm irgendwie was um die Ohren. Auch keine Mahnung ist er. Habe ich schon immer gesagt, erinnere dich. 3 Tage, davon war immer die Rede. Schon vergessen? Die Seelsorge Jesu beginnt mit einer berührenden Frage, die Frau berührend und ihn selber. Und einer Frage, die etwas ergründen will, die nicht nur ihm etwas klar machen will, er wusste es wohl, sondern die auch dieser Frau etwas klar machen will. Und was ich stark und beachtlich finde, Jesus fragt und Maria lässt diese Frage gelten. Sie gibt Antwort und nennt ihre Not. Was, wenn Jesus heute, weil er der Christus, der Auferstandene ist, an den Gräbern unseres Lebens steht, an den Fragen unseres Lebens, an den Enttäuschungen unseres Lebens, an den Irritationen, die das Leben nun mal vielfach mit sich bringt. Wenn er uns heute die Frage stellt, mir persönlich, warum weinst du, was weinst du? Würden wir diese Frage gelten lassen? Vielleicht ist es gut, nicht so schnell mit Ja zu antworten. Wären wir bereit, eine wahrhaftige Antwort zu geben? Gerade wir frommen Menschen sind doch auch irgendwie oft Meister des Überspielens. Oft mit frommen Sprüchen. Es wird schon alles gut. Der liebe Gott hat alles in seinen Händen. Ich vertraue ihm. Unsere Lieder sind voll davon und das ist gut so. Aber in der Wirklichkeit des Lebens sind wir nicht auch mit dem Überspielen schnell dabei, etwas nicht wahrhaben zu wollen, was doch wahr ist? Jesus lädt immer in die Wirklichkeit und in die Wahrhaftigkeit ein. Da muss nichts überspielt werden, auch kein Weinen und keine Trauer und keine Enttäuschung und kein Leid. Maria nennt es also, sagt irgendwie, Jesus ist weg, die Leiche ist weg und ich weiß nicht wohin. Was ist hier passiert? Und dann kommt Jesu Antwort. Und diese Antwort überrascht, finde ich. Keine tröstende Formel. Keine Erklärung. Du, die Leiche ist da, die steht vor dir oder irgend sowas. Auch keine Bagatellisierung. Alles nicht so. Und schon gar kein Vorwurf. Hör auf mit dem Geheule. Fromme sind aufrecht. Da wird nicht geheult. Also, na, bei Jesus darf alles sein, wie es ist, auch das Weinen. Keine Erklärung des Osterwunders. Was wir immer so gern, gell? Hätten, zumindest wir Theologen. So. Jesus antwortet nur mit einem Wort. Maria. Das Einzige, was er antwortet. Maria. Und immer wenn ich diese Verse lese, frage ich mich, wie hat das wohl geklungen? Ihr könnt es selber mal probieren, heute Nachmittag, kleiner Waldspaziergang, wo ihr allein seid. Dann sprecht es mal vor euch hin. Sprecht mal euren eigenen Namen vor euch hin. Und überlegt mal, wie würde Jesus meinen Namen aussprechen?
Kann den Namen ganz unterschiedlich aussprechen, gell?
Also als ich Kind war, habe ich am Klang der Stimme meiner Mutter schon, wenn sie meinen Namen, da habe ich schon gewusst, wie die Stimmung ist. Und wenn meine Frau heute meinen Namen nennt, geht's ähnlich. Also, da kann ich am Ton auch erkennen, was vermutlich von mir erwartet wird. Also, wie klingt das, wenn Jesus meinen Namen nennt? Nicht das Auge hat Jesus erkannt, obwohl er vor ihr stand. Sie war so gefangen in ihrem Weinen und in ihrer Trauer und in ihrer Enttäuschung. Aber das Ohr hat ihn erkannt. Wohl dem die Stimme Jesu vertraut ist. Heute an diesem Sonntag, Misericordias Domini, die Barmherzigkeit Gottes, der Sonntag, der uns daran erinnert, dass die Miseria und das Chor, Misericordias, dies Miseria und Chor, meine Miserie und Gottes Herz zueinander gehören. Da ist ja dieser Wochenspruch vom guten Hirten, der uns durch diese Woche begleiten will. Und wir haben den Psalm, den Wochenpsalm, gerade gehört, der uns durch diese Woche begleiten will, im Psalm 23. Wohl dem die Stimme Jesu vertraut ist. Ich weiß nicht, ob Maria sie erkannt hätte, wenn sie ihm so eine ganz unbekannte Stimme hätte zuordnen können. Wohl nicht. Aber an diesem vertrauten Klang seiner Stimme, an diesem vertrauten Klang, wie Jesus ihren Namen ausspricht, daran hat sie Jesus erkannt. Daran hat sie diesen guten Hirten erkannt. Und daran ist aller Zweifel an Ostern bei Maria erstorben. Nicht an einer richtig guten, logischen Erklärung, wie das so funktioniert mit einem Osterwunder. Wie aus einer Leiche wieder einer werden kann, der vor mir steht und mit mir spricht und trotzdem noch seine Wundmale trägt, seine Verletzungen. Nicht mit alledem ist auf einmal aller Zweifel bei Maria erstorben, sondern allein mit dem, dass Maria ihren Namen hört. Dass sie diese Stimme dessen hört, dem sie vertraut. Der Zweifel an all den Dingen des Glaubens und des Lebens stirbt nicht, wenn sich alles in Wohlgefallen und Harmonie auflöst. Das tut's ja in aller Regel nicht. Wer je schon an den Gräber seines Lebens stehen stand, der weiß das. Allein die Gegenwart Jesu ist es. Allein die Gegenwart Jesu lässt den Zweifel zur Ruhe kommen. Da ist noch kein Verstehen, lang nicht. Aber der Zweifel kommt zur Ruhe und das Leben hat gesiegt. Die Spielregeln haben sich verändert. Die Spielregeln des Lebens haben sich verändert. In unserer Gemeinschaft hielt am Buß- und Bettag eines unserer Kommunitätsmitglieder eine Bibelstudie, so ein Impuls für die Stille am Morgen. Und da sagte Rebecca, sagte an dem Morgen, den Satz habe ich mir irgendwie gemerkt und dann aufgeschrieben, wir alle müssen leiden, sterben und auferstehen. Wir alle, nicht nur Jesus. Wir alle müssen leiden, sterben, auferstehen. Wir müssen loslassen und freigeben. Auch unsere Erwartungen gegenüber Gott. Aber eben nicht nur leiden und sterben, sondern eben auch auferstehen. Das Loslassen und das Freigeben ist nie das letzte Wort Gottes. Das Loslassen und Freigeben. Den Raum sich nehmen, den Raum zulassen, in dem Gott die Spielregeln ändert. Veränderte Spielregeln, der Hinweis auf veränderte Spielregeln übrigens, das ist das, was man unter Verheißungen versteht. Das, was größer ist als die gewöhnlichen Regeln, wie es so funktioniert. Das, was größer ist als das Übliche, das es so gibt. Das, was weit hinausreicht über das, was ich so verstehen kann und verstehe. Die Zukunft ist offen. Wie immer mein Leben sich darstellen mag, wie immer auch mein Leben behindert sein mag, gehindert sein mag, durch Lebensgeschichtliches, durch Ereignisse der Jetztzeit, durch Enttäuschungen, durch andere Wegführungen und Lebensführungen. Ich bin jetzt an der Grenze zum Ruhestand und überlege mir manches Mal, einer meiner Freunde, der schon ein paar Jahre in Ruhestand ist, ein befreundeter Pfarrer, wir treffen uns regelmäßig so zum Austausch, sagte vor längerer Zeit mal zu mir, und wenn du zurückblickst, ist gut. Ich habe gar keine Antwort gehabt. Ich weiß es nicht, ob es gut war. Keine Ahnung. Also noch weiß ich, vielleicht weiß ich es mal irgendwann. Und noch weiß ich es nicht so richtig. Noch merke ich, ich hätte mir auch andere Wege vorstellen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, war der Weg, den ich eingeschlagen habe, immer der richtige Weg. Ich weiß es nicht. Aber ich merke, auch meine Zukunft ist offen. Wie immer das Leben sich darstellen mag, die Zukunft ist offen. Das alte Spiel ist mit Ostern ein neues Spiel geworden, weil er auferstanden ist, weil das Leben gewonnen hat, weil Hoffnung und Zuversicht gewonnen haben. Nichts hat den Lauf unserer Welt, nicht nur unseres eigenen Lebens, das auch, aber den Lauf dieser Welt so sehr verändert, so radikal anders gemacht wie Ostern. Seitdem gibt es, was immer passiert, was immer sein mag, was immer kommt in unserem Leben, seitdem gibt es Hoffnung und Zukunft. Seitdem stimmt, was lange im Fernsehen die Toyota-Werbung ausgesagt hat, nichts ist unmöglich. Ich weiß nicht, ob das für Toyota kann. Ich habe noch nie einen Toyota gehabt, ich habe keine Ahnung, vielleicht auch. Aber an Ostern gilt das auf jeden Fall. Nichts ist unmöglich. Seitdem, das Leben hat gewonnen. Der Erstling ist auferstanden und auch wir sind zu neuem Leben eingeladen. Als Hoffnungsträger, als Zukunftsweiser. Ich schließe. Und üblicherweise ist es ja so, bei euch wahrscheinlich auch, dass die Gemeinden am Schluss einer Predigt nochmal eine gute Antwort auf alles, was da so im Raum steht, erwarten. Ich möchte es heute anders machen. Manchmal versuche ich das auch mit einer guten Antwort. Ich weiß nicht, ob das immer so hilft, aber okay. Heute möchte ich es anders machen. Ich möchte euch 3 Fragen mitgeben. Statt Antworten, Fragen. Die erste Frage heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr die mitnehmen in eurem, vielleicht auch nur eine, der euch anspricht. Die erste Frage heißt, was weint eigentlich in mir? Welche Schmerzen, welche Abschiedsschmerzen trage ich in meinem Leben? Vielleicht ähnlich wie mit meiner Alpinausrüstung schon 10 Jahre oder länger. Zweite Frage. Das ist dieser Versuch, zu dem ich euch eingeladen habe, den muss man in den Wald gehen. Aber wie klingt es, wenn Jesus meinen Namen ausspricht? Probiert es mal. Wie klingt es, wenn Jesus meinen Namen ausspricht? Laut probieren, nicht in Gedanken. Laut. Wie ist das? Klingt vielleicht ganz anders, als wenn andere ihn aussprechen. Und das Letzte, die dritte Frage, wo will ich nach der neuen Spielregel, nach der, dass es immer Hoffnung und Zukunft gibt, leben? Ganz konkret in meinem Leben, nicht so theoretisch. Theoretisch sind wir alle gut, ich auch. Aber wo will ich ganz praktisch danach leben, dass mir Hoffnung und Zukunft geschenkt ist und dass ich eingeladen bin, Hoffnungsträger und Zukunftsweiser zu sein? Auch in den Unebenheiten des Lebens. Weil Christus auferstanden ist. Weil er der Lebendige ist. Weil er lebt. Und alle, letzter Hinweis, alle, heute Morgen von mir, letzter Hinweis, alle Sonntage nach Ostern Alle Sonntage nach Ostern bis zum Pfingstfest haben etwas damit zu tun, wie lebt man mit diesem Osterfest. So funktioniert das Kirchenjahr an dieser Stelle. Alle wollen das entfalten, alle Sonntage. Wie lebt man mit der Wirklichkeit von Ostern? Ich würde gerne noch beten. Und wir danken, Herr Jesus Christus, dass du der Lebendige und Auferstandene bist. Dir herzlich danken, dass du den Tod besiegt hast. Dass du das Leben bist, das mit dir Hoffnung und Zukunft unverbrüchlich in diese Welt gekommen ist. Weil dir danken, dass das Spiel des Lebens ein ganz anderes geworden ist. Weil du die Spielregel durchbrochen und verändert hast. Danke, dass du so mit uns auch in diesen Sonntag gehst und in diese neue Woche. Lass uns etwas erfahren. Lass uns selbst etwas leben von diesen neuen Spielregeln der Hoffnung und der Zukunft und der Zuversicht. Weil du der Auferstandene Lebendige bist, können auch wir auferstanden und lebendig sein. Und kann auch unser Leben ein lebendiges Leben sein. Amen.